ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Es ist der mächtigste Stuhl der Fußballwelt und war doch zuletzt ein Schleudersitz. Deshalb ist es kein leichtes Erbe, das Gianni Infantino antritt. Der Mann, der jetzt auf diesem Stuhl Platz nimmt, um die FIFA neu zu erfinden und das, obwohl er in manchem seinem Vorgänger ähnelt. Auch er ist ein langgedienter Funktionär im Fußball. Auch er ist ein Mann der großen und blumigen Worte. Und auch er reiste um die Welt und machte all denen, die ihn wählen sollten, große Versprechungen. Und nicht zuletzt, Blatter und Infantino sind beide Schweizer, ja mehr noch. Der eine wuchs 10 Kilometer vom Heimatbergdorf des anderen auf. Also, der König ist tot, es lebe der König, Philipp Sommer.
Uff. Das nennt man wohl einen Überraschungssieg. Dieser Erfolg machte auch Gianni Infantino erstmal sprachlos. Dann setzte der neue FIFA-Präsident sofort auf Harmonie. Ich will mit euch allen arbeiten, um eine neue Ära für die FIFA zu schaffen, in der endlich wieder der Fußball im Mittelpunkt steht. Eine Frage bleibt: Wo hatte Infantino nur die Stimmen hergenommen für diesen Erfolg gegen den geschlagenen Favoriten Scheich Salman? Der hatte sich im Vorfeld eigentlich die Rückendeckung Asiens und Afrikas gesichert, doch offensichtlich schwenkten viele im entscheidenden Moment um. Ich glaube, alle sind überrascht. Keiner hatte das gedacht, gestern Abend, als wir noch durchgerechnet haben, dass es so ausgeht. Vor allem nicht so deutlich für Infantino. Das ist gut. Gut empfanden viele Delegierte auch, dass das Reformpaket sehr deutlich durchgewunken wurde, mit fast 90% Zustimmung. Dessen Kernpunkte: eine Machtbeschränkung für den Präsidenten, mehr Entscheidungsgewalt für den Generalsekretär, eine Amtszeitbeschränkung auf maximal 12 Jahre und eine Frauenquote im neu geschaffenen Council, das das Exekutivkomitee ersetzt. Jetzt müssen Taten folgen.
Wir wollen, dass die dringend notwendigen Reformen jetzt auch umgesetzt werden, dass dabei auch die wichtigen europäischen Interessen des Clubfußballs, des Ligafußballs, der Nationalverbände mit eingebracht werden können. Wir wollen aus europäischer Sicht auch den anderen Verbänden helfen.
Dieses Versprechen, den kleinen Ländern zu helfen, ist Infantinos Hypothek. 40 Teams bei Weltmeisterschaften. Über 1 Milliarde Euro pro Jahr für die Entwicklung des Fußballs in den Verbänden hat er im Wahlkampf versprochen. Eine Taktik, die schon seinem Landsmann Blatter jahrelang die Macht gesichert hatte.
Ich muss sagen, der Wahlkampf war ziemlich primitiv. Aber man konnte offenbar nur so FIFA-Präsident werden. Das wissen wir auch aus früheren Gelegenheiten. Ich bin jetzt der Auffassung, man sollte Gianni Infantino an dem messen, was er tut als Präsident und nicht, was er als Kandidat versprochen hat.
Vielleicht kann Gianni Infantino ja auch als Präsident viele überraschen.
Tja, Daniel Hechler in Zürich. Ist diesem Mann zuzutrauen, den versumpften Weltverband zu retten und neu zu gestalten?
Naja, er ist in der Vergangenheit jedenfalls eher als Reformbremser denn als Motor aufgefallen. Er arbeitet seit vielen Jahren bei der UEFA als Funktionär, ist ein Mann des Systems. Er versteht sich auf Strippenzieherei, auf Hinterzimmerdeals. Und in der Tat, wir haben es gehört, er hat im Wahlkampf Pfründe, Macht und Geld versprochen, um Stimmen zu bekommen. Ganz die alte Methode Blatter. Und dennoch ist er bei weitem die bessere Alternative zu Scheich Salman oder auch das geringere Übel. Er ist noch jung, er hat bislang keine gravierenden Fehler begangen. Jedenfalls konnte man ihm keine nachweisen. Und er hat sich klar auf diese Reformen festgelegt. Dazu gibt es ja auch vernünftigerweise keine Alternativen. Jedenfalls nicht, solange der Fahndungs- und Ermittlungsdruck in den USA und Bern weiter so hoch ist. Insofern ja, man muss ihm diese Chance jetzt geben und ihn dann am Ende an seinen Taten messen.
Die Einschätzung von Daniel Hechler. Vielen Dank. Es ist auch die Hoffnung auf Veränderung, die heute besonders viele Iraner und Iranerinnen veranlasste, ihre Stimme abzugeben. Es sind Wahlen im Iran. Und auch wenn diese keine demokratischen Wahlen im westlichen Sinne sind, so hoffen doch viele, dass sich dieses von Mullahs beherrschte Land immer mehr gen Westen öffnen wird. Erst recht nach dem Atomabkommen und dem Ende der Sanktionen, die die iranische Wirtschaft lahmgelegt hatten. Jetzt bewegt sich wieder viel, vielleicht ja auch in diesem so viele Jahre schon festbetonierten politischen System. Aus Teheran berichtet Nathalie Amiri.
Fatima Hosseini möchte die paar Minuten am Rande eines Fußballfelds in Teheran ihren Kindern noch schenken, bevor es richtig hektisch wird in ihrem Leben. Denn die junge Frau ist nicht nur Mutter zweier Kinder und Doktorandin im Fach Finanzmanagement. Sie ist auch eine der wenigen Kandidatinnen, die vom Wächterrat zur Parlamentswahl zugelassen wurden und nicht wie 90% der Reformer im Vorfeld abgelehnt. Ich habe das Gefühl, dass ich bei dieser Parlamentswahl nützlich sein kann für das Volk. Und meine Kandidatur kann die Jugend und Frauen zum Wählen ermutigen. Diese Parlamentswahl ist eine Machtprobe zwischen Hardlinern auf der einen Seite und einer Koalition aus Reformern und gemäßigten Kräften, die Präsident Rouhani nahestehen. Er braucht diese Koalition im Parlament, ansonsten wäre der Präsident innenpolitisch handlungsunfähig. Seit Beginn seiner Amtszeit wurde er immer wieder blockiert von den Ultrakonservativen. Lange Schlangen heute vor den Wahllokalen. Mehrere Male wurde die Öffnung der Wahllokale bis in die Nacht hinein verlängert. Ein gutes Zeichen für die Reformer. Schon immer galt, ist die Wahlbeteiligung hoch, fällt dies meist zu ihren Gunsten aus. Die Gesellschaft ist im Aufbruch. Es muss sich etwas ändern. Wir müssen den Frauen und der Jugend vertrauen, damit sie in der Gesellschaft eine Rolle übernehmen können, was sie auch werden. Nicht alle im Iran sind so modern und fortschrittlich, aber wenn Fatime Hosseini Abgeordnete des nächsten Parlaments werden sollte, könnten sie und ihr Mann ein gutes Vorbild für Gleichberechtigung im Iran sein.
In gut einer Stunde soll es in Syrien soweit sein. Ab dann soll die Waffenruhe gelten, um die so lange gerungen worden war. Die Nachrichten mit Judith Rakers.
Bisher gingen die Angriffe der syrischen und russischen Armee auf die Rebellen aber offenbar weiter. Oppositionsnahe Beobachter berichten von Luftangriffen in mehreren Landesteilen. Zahlreiche Rebellengruppen haben der Feuerpause ebenfalls zugestimmt, bezweifeln aber, dass sie halten wird. Die Spitzenverbände der Wirtschaft haben sich ausdrücklich hinter die Flüchtlingspolitik von Kanzlerin Merkel gestellt. In einer Erklärung unterstützten sie die Bemühungen der Regierung für eine europäische Lösung. Nur durch EU-weite solidarische Anstrengungen seien die Herausforderungen zu meistern. Merkel sagte den Unternehmern Erleichterungen zu, um Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Sachsens Ministerpräsident Tillich hat eingeräumt, dass sein Bundesland größere Probleme mit Rechtsextremismus hat als bisher angenommen. Angesichts der fremdenfeindlichen Übergriffe in Bautzen und Klausnitz sprach Tillich im Bundesrat von beschämenden Vorfällen. Als Reaktion darauf werde die sächsische Regierung die Sicherheitsbehörden verstärken und mehr in Bildung investieren. Der Landtag in Dresden berief für Montag eine Sondersitzung ein. In einem Kieler Einkaufszentrum sind drei Mädchen von einer Gruppe von Männern mit Migrationshintergrund massiv belästigt worden. Wie die Polizei heute mitteilte, seien die Mädchen gestern Abend verfolgt und gefilmt worden. Sexuelle Übergriffe wie in Köln habe es nach ersten Ermittlungen nicht gegeben. Vier Verdächtige wurden vorübergehend festgenommen. Nach 3 Monaten Untersuchungshaft sind 2 regierungskritische Journalisten der türkischen Zeitung Cumhuriyet vorläufig freigelassen worden. Zuvor hatte das Verfassungsgericht das Vorgehen gegen den Chefredakteur und den Bürochef in Ankara für nicht rechtens erklärt. Das Verfahren gegen sie wird allerdings fortgesetzt. Beiden droht lebenslange Haft. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen unter anderem Unterstützung einer terroristischen Vereinigung vor.
Facebook gefällt sich darin, die ganze Welt zu vernetzen. 1,6 Milliarden Menschen sind es mittlerweile, die sich über Facebook suchen und finden und sich hier über alles austauschen. Grenzenlos, offen und transparent. Das ist das Credo von Mark Zuckerberg, der dieser Tage durch Berlin tourt. Und offen und transparent, das war auch die Erwartung vieler Kritiker, die erfahren wollten, warum Facebook die zunehmenden Hasskommentare auf seinen Seiten nicht konsequent löscht. Bekommen haben sie zwar dieses offene Lachen, doch der Blick dahinter, der blieb verwehrt. Tina Rohowski über die 2 Gesichter des Mark Zuckerberg.
Hipster-Studenten, Technik-Nerds stehen Schlange für Mark Zuckerberg. Solche Bilder mag Facebook. Jeder Einzelne hier wurde ausgewählt.
Ich wurde von Facebook auch kontaktiert und darf meine Frage zu Artificial Intelligence stellen.
Unsere Kameras sind drinnen nicht erlaubt. Facebook filmt selber dieses sogenannte Town Hall Meeting, ein Format, das man aus der Politik kennt. Follower treffen Entscheider, den sonst unnahbaren Mark Zuckerberg. Doch hier bestimmt Facebook jedes Bild und wählt auch die Fragen aus. Wie geht es dir? Wie geht es deinem Hund? Wie wird Facebook die Welt positiv beeinflussen? Bewunderung erlaubt, nur wenig zur großen Diskussion um Hasskommentare. Löscht Facebook jetzt mehr? Bis vor kurzem haben wir hier in Deutschland keinen guten Job gemacht. Jetzt haben wir 200 Leute hier, die der Polizei helfen. Die große Facebook-Show der letzten Tage. Zuckerberg gibt sich locker. Sein Konzern wolle die Welt offener machen und ist selbst höchst verschlossen. Seit wenigen Tagen gibt es eine Repräsentanz in Berlin. Hier soll Lobbyarbeit stattfinden. Genauso wie in einer extra gebauten PR-Ausstellung. Facebook präsentiert seine Forschung. Computer werten Texte aus, erkennen Objekte. Das kann man alles auch für Überwachung einsetzen. Fragen an Zuckerberg gäbe es genug.
Mr. Zuckerberg, can we ask you something?
In a moment.
Okay. In einem Moment, sagt er, doch dazu kommt es nie. Zuckerberg abgeschirmt. Die, die heute näher dran waren, bekamen Geschenke, aber nicht auf alles eine Antwort.
Zu den ernsten Themen war es dann schon teilweise immer so, dass da wirklich nie so richtig konkrete Antworten kamen. Das hätte vielleicht noch ein bisschen anders sein können.
Immerhin, einige Nutzer konnten Fragen stellen, aber sie waren auch Teil von Facebooks deutscher Image-Offensive.
Tja, und uns bleibt auch noch eine Frage, die uns Claudia Kleinert sicher konkret beantworten wird. Wie wird das Wetter am Wochenende?
Karin, da kann ich komplett konkret werden und auch alles erzählen, was ich weiß. Es wird nämlich in weiten Teilen Deutschlands zumindest na sehr schön, fast frühlingshaft. Die Temperaturen stimmen noch nicht so ganz. Aber was den Sonnenschein angeht, da werden wir wirklich verwöhnt, denn 8 bis 10 Stunden sind es morgen im Westen, über weiten Teilen Deutschlands sogar 6 bis 8 Stunden, sogar im Westen 8 bis 10. Nach Nordosten ist es ein bisschen trüber und am Sonntag dann 8 bis 10 Stunden Richtung Mecklenburg-Vorpommern. Insgesamt im Norden am meisten Sonne, von Süden her kommen dann schon dichte Wolkenfelder herein. Jetzt in der Nacht bereits lockert es verbreitet auf, kann allerdings glatt werden, vor allem im Nordwesten, dort wo die Straßen noch nass sind, wo es tagsüber noch so ein bisschen getröpfelt hat und wo jetzt diese Nässe gefriert, denn die Temperaturen sinken verbreitet auf Werte unter 0 Grad. Es geht runter auf minus 1 bis minus 5 Grad, minus 7 Grad in höheren Lagen der Mittelgebirge und in höher gelegenen Alpentälern sogar unter minus 10 Grad. Morgen Vormittag viel Sonnenschein, Nebel noch im äußersten Norden, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern davon besonders betroffen. Ein paar lockere Wolken ziehen durch, hohe Wolken, aber auch ein paar Quellwolken. Der Nebel im Norden, der löst sich nur langsam auf. Der ist ziemlich zäh, wandelt sich dann im Nachmittagsverlauf in Hochnebel, also in tiefhängende Wolken um. Viel Sonne gibt es dagegen vom südlichen Niedersachsen runter bis nach Bayern und bis ins Allgäu in Baden-Württemberg. Die Temperaturen steigen im Norden so auf 3, 4 Grad, sonst sind es meist 5 bis 11 Grad. In höher gelegenen Tälern, also sogar am Alpenrand um die 10 Grad. Da haben wir leichten Föhn. Der Wind dazu meist schwach bis mäßig aus östlichen Richtungen. Und auch der Sonntag verspricht dann noch viel Sonnenschein. Dazu nur lockere Wolken. Temperaturen meist 7 bis 13 Grad. Am Montag dann von Brandenburg bis nach Baden-Württemberg. Örtlich auch mal etwas kräftigeren Schneefall. In Bayern regnet es kräftig. Im Norden und Westen meist trocken. Höchstwerte dann meist immer noch 4 bis 10 Grad. Und dieses Temperaturniveau, das halten wir dann auch in den nächsten Tagen. Also das Wochenende bringt viel Sonne und halt gemäßigte Temperaturen.
Vielen Dank, Claudia Kleinert. Hier geht's jetzt weiter mit einem Tatort mit den Ludwigshafener Kommissaren. Und um 1:05 meldet sich dann Susanne Stichler mit dem Nachtmagazin mit ersten Berichten darüber, ob die Feuerpause in Syrien eingehalten wird oder ob die Kämpfe weitergehen. Das werden auch wir selbstverständlich morgen weiter für Sie beobachten. Bis dahin.